Herzlich willkommen bei «Wermut fragt». Du hörst den politischen Talk auf Kanal K. Das ist die Sendung, wo ich mit interessanten Gästen im Studio oder Fragen von der Zeit diskutiere, in der Hoffnung, dass du zu Hause am Lautsprecher und ich am Mikrofon im Studio die Welt ein bisschen besser verstehen. Heute haben wir ein hochaktuelles Thema mit einem hochaktuellen Gast, der in ein paar von der letzten Woche praktisch in allen grösseren Medien zitiert worden ist. Und wir wollen von heute von ihm ein bisschen genauer wissen, warum er genau jetzt sich für eine Abstimmung engagiert, wo wir alle zusammen Ende November an Turnen gerufen sind. Es ist das berühmte Gesetz über die sogenannten Versicherungsspion. Bei mir im Studio ist der Dimitri Ruschi. Herzlich willkommen, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlichen Dank für das.
Ja, danke, dass ich da darf sein.
Wir werden in der nächsten Stunde miteinander diskutieren, warum der Dimitri genau jetzt politisch so öffentlich aktiv geworden ist, was es mit dem Gesetz genau auf sich hat und ob es sich lohnt, Ende November für ein Nein an der Urne einzustehen, warum er das macht, zusammen mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Wie immer fangen wir an mit einem Stück Musik, «Peace, Peace» von Igor Levit. Du hörst «Wermut fragt» auf Kanal K. Heute mit dem Politaktivist Dimitri Ruschi. Herzlich willkommen, Dimitri. Wir haben in der letzten Woche, ich habe es vorher schon gesagt, immer mal wieder deinen Namen können lesen unter Titel wie der General der Bewegung oder der Duraktive. Man hat das Gefühl, da kommt Power von überall her. Und jetzt lassen wir als erstes zwar ein Stück, das sehr, sehr schön ist, aber ganz ein ruhiges. Wieso genau das? Peace, peace.
Wow, das ist irgendwie schwierig zu beantworten. Es geht dann nämlich eigentlich nicht um das Stück, sondern um den, der es spielt. Das ist der Igor Levit. Er ist ein Pianist. Er ist der Jahrhundert-Pianist, sagen die Medien aus aller Welt. Und er ist in Deutschland unglaublich aktiv. Und zwar hat er vor ein paar Wochen während einem grossen Konzert so mit Flügeln und Tausenden von Gästen, die Hunderte von Franken hergeblättert für das Konzert, ist er aufgestanden und hat gesagt, «Don't cheer, vote». Und dieser Politaktivismus auch von Leuten, von Kunstschaffenden zu sehen und irgendwie zu sehen, wie sie diesen Mix machen von Politik und Kunst, das finde ich sehr interessant. Und er hat das nicht nur an diesem Konzert gemacht, sondern er war schon einer von denen, der sein Echo hat zurückgegeben bei dieser ganzen Farid Bang und Kollegengeschichte.
Also um den Antisemitismus.
Genau, um sich gegen den Fremdenhass und den Antisemitismus zu stellen. Und er ist schon in den letzten Wochen und Monaten, wo das mit Chemnitz, also die ganzen Neonazis, sie aufmarschiert in Chemnitz, ist er einer von der lauten Stimme gewesen, die gesagt hat, das geht nicht, so nicht.
Auf jeden Fall sehr ein schönes Stück. Spielt denn Musik für dich selber im Leben eine Rolle?
Ja, kann man glaube ich schon so sagen. Also ich habe den Gimmer gemacht, also die Matur auf Musik und dort Teils auf dem Klavier, so wie der Igor Levit und auf Saxophon. Also es ist sehr ein wichtiger Teil.
Bis heute. Aufgewachsen bist du nicht in Aarau, das ist klar, sonst hättest du mit dem Zug reinkommen müssen. Nein, in Interlaken. Erzähl mal, wie ist das? Wie wächst man in einem Städtchen auf, in einem Dorf, wo derart weltberühmt ist? Vielleicht auch nicht gerade der linksprogressivste Ort, wenn man sich so vorstellt.
Es ist erstaunlicherweise nicht der linksprogressivste Ort, das stimmt, aber erstaunlich deswegen, weil es eigentlich so der Durchschnitt ist von der Schweiz. Also ja. Wenn man NZZ Folio, glaube ich, glaubt, dann tut Interlaken immer so abstimmen und wählen wie der Durchschnitt von der Schweizer Bevölkerung. Und von dem her, es ist nicht ganz so eine SVP-Hochburg, wie sie alle betiteln, die 20 Minuten und der Blick, aber es ist eine recht ausgewogene politische Landschaft.
Wie muss ich das vorstellen, die Familie Ruschi? Was für Verhältnisse wächst der Dimitri auf?
Ja, ich bin in einer Familie aufgewachsen mit vier Kindern, einer Mutter, einer Lehrerin. Und wie soll ich sagen, es war eine recht spannende Kindheit gewesen, sagen wir es mal so. Also, es ist immer etwas gegangen. Es war wahnsinnig viel los. Wir sind in einem Quartier aufgewachsen mit ganz, ganz vielen Kindern aus verschiedensten Nationen, also von Portugal über Kosovo. Alle Leute haben sich irgendwie getroffen und wir waren alle immer zusammen draußen gewesen. Bis zu dem Tag, eigentlich, wo wir irgendwie eingeschult wurden in die Sekundarstufe. Also dort ist irgendwie so eine Art Bruch passiert.
Das ist so nach dem 5., 6. Schuljahr, oder wann ist das?
Ja, genau, also die siebte Klasse, glaube ich. Okay. Siebte bis neunte ist Sekundarstufe. Ja. Und dort habe ich halt plötzlich gemerkt, irgendwie gibt es anscheinend Differenzen, die man zum Teil sieht und zum Teil nicht sieht. Aber die sind jetzt nicht nur da, sondern sie sind auch noch ein Problem.
Also Differenzen, das heisst?
Unter den Leuten. Also das heisst einerseits, jemand anderes redet eine andere Sprache. Ah. Und das ist ein Problem. Ja. Oder jemand anderes kann sich zum Beispiel die Skiausrüstung nicht einfach leisten. Mhm. Und das ist ein Problem. Er ist wegen dem weniger wert. Und dort und auf das willst du ja wahrscheinlich auch irgendwie raus. Respektive auf das, weil irgendwie alle raus, die fragen, wo sie kommen. Durch das bin ich irgendwie auch ein bisschen politisiert worden. Also es ist so ein bisschen Interlaken ist ein Ort, wo ganz, ganz viele Leute zusammentreffen aus aller Welt. Früher mehr Chinesen und Japaner, heute sind mehr arabische Gäste bei uns. Und doch haben wir irgendwie über 50 Nationen, die ständig auf dem Bödeli wohnen. Und ein unglaublich spannender Ort.
Ich habe gar noch nicht auf Politisierung auswählen, sondern das, was du angesprochen hast, hat mich noch sehr interessiert. Das eine sind die Unterschiede, das Spannende, wo du sagst, kommt man das als Kind, als Jugendliche mit über die Tourismusdestination Interlaken, die Weltdestination, auch all die Foren, oder geht das so ein bisschen einem vorbei?
Nein, natürlich geht das nicht an einem vorbei. Es hat die ganze Zeit irgendwelche Festzelte, irgendwelche Plakate überall oder irgendwelche temporären Wegweiser, die zeigen, wo dass man durch muss für das Swiss Economic Forum. Oder? Also es passiert immer Zeug. Und ich kann mich noch erinnern, als ich in der irgendwie 5. Klasse war, also noch in der Primarstufe, wir hatten vorne aussen, vor der Schule, ein grosses Feld gehabt. Also so ein grünes Feld, wie man es irgendwie aus den Märli-Büchern kennt und von diesen Postkarten von der Schweiz. Und dort hat sich irgendwie eine Gruppe von Leuten angesammelt gehabt, und wir sind dann ab und zu so schauen, was machen jetzt die so mit Hochzeitskleidern und wahnsinnigen, alle Farben und wahnsinnigen Auflauf. Und plötzlich haben wir gesehen, ah, dort sind Kameras. Und dann sind wir gefragt und haben herausgefunden, dort ist gerade ein Bollywood-Film gefilmt worden, auf unserem Schulhausareal. Und das ist also wir begegnen dem, auch jeden Tag. Und manchmal ist es ganz lustig, an welchen Orten und mit welchen Situationen man konfrontiert wird.
Bollywood in Interlaken würde man sich jetzt vielleicht nicht gerade so vorstellen.
Würde man sich nicht, aber es ist scheinbar, habe ich ja erst gerade vor kurzem gelernt, einer von wirklich diesen drei Orten von Bollywood-Filmen.
Oh, tatsächlich?
Tatsächlich.
Okay. Wegen dem Panorama und alles von innen dran ist wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Also wir haben einen wunderbaren Blick auf die Jungfrau und auf die ganze Bergkette.
Gut, nach dem kurzen Werbespot zu Interlaken kommen wir jetzt zum Thema, das du vorher selber schon angesprochen hast. Du hast gesagt, dass ich dich richtig verstanden habe, so politisches Bewusstseinsinteresse, das fährt irgendwo dort, so rund um die Sekundarschule bei dir an.
Ja, genau. Also eben, wenn man irgendwie merkt, man müsse jetzt auf eine Schulreise oder irgendwie in ein Skilager und man kann sich vielleicht selber die Skiausrüstung nicht einfach jetzt alle Jahre ein neues Set kaufen und irgendwie Markenkleidung da mit allen Logos drauf und keine Ahnung was und noch extra Lichtski, keine Ahnung was. Ich verstehe bis heute nichts davon. dann merkt man schon, was das für enorme Unterschiede zwischen Familien kann geben und das fährt sich halt dann irgendwie, es wird immer wie stärker, der Kontrast, wenn man dann plötzlich zu einer Person heim muss, die halt nicht in einem Mehrfamilienhaus wohnt, sondern vielleicht ein grosses Haus selber hat und noch ein Ferienhaus irgendwo und drei Autos vorne dran, Hund und Garten. Also das ist etwas, das merkt man und dann fragt man sich halt auf Fragen, jetzt, okay, also meine Mutter arbeitet 80-100% mit 3-4 Kindern nebendran und irgendwie müssen wir gleich jeden Monat noch jeden Rappen kehren. Also irgendwo geht doch das nicht auf. Wo ist das Problem? Und dort hat es also für mich ein bisschen angefangen und mit der ersten Nationalratswahl, die ich wirklich so bewusst habe, wahrgenommen und der Kandidatinnen vor allem.
Das ist 2003. Das ist,
später. Also die, die 2003, dann bin ich 60 gewesen.
Also gut, eher 2007 oder eventuell
2011. Okay. 2011 habe ich so richtig mitbekommen. Also,
das war ich ja. So.
Genau. Habe ich so richtig mitbekommen und mit der Sabina Stör, die bei uns in der Gemeinde aktiv ist, als Gemeinderätin, als Exekutivmitglied, die dann noch kandidiert hat, sie hat mir einfach so gezeigt, und das ist, glaube ich, etwas ganz Grundsätzliches, was ich jetzt auch versuche, irgendwie allen zu sagen, das Leben, wo wir leben und die Sachen, die wir irgendwie im Alltag und die Probleme, die wir begegnen, die sind nicht fix. Das kann man ändern. Und dort hat es eigentlich angefangen und darum habe ich dann angefangen mit zu engagieren, auch in der Partei.
Was spielt die Sabina Stör für eine Rolle?
Entschuldigung, ich habe es vielleicht nicht so genau gesagt. Sie ist die, die mir das erste Mal das gesagt hat, dass man etwas ändern kann in dieser Gesellschaft, wo vielleicht eine Hürde ist, ein Problem, wo man im Alltag begegnet.
Du hast dich angefangen zu engagieren. Du hast es eben vorher schon gesagt. Du bist im Jugendparlament, wenn ich es richtig verstanden, aktiv gewesen, aber auch in der Kulturbewegung in Interlaken bei den Jusos. Was ist so, machst du das alles heute noch? Das war ja schon relativ viel gewesen in dem Alter. Oder wie ist das gekommen? Was sind so die ersten Schritte gewesen?
Ja, also der erste Schritt war irgendwie gewesen, so, das ist noch cool, da mit diesen Sozis irgendwie sich da, kann man sich ja sogar anmelden. Dann habe ich mich da angemeldet, irgendwie am ersten Tag noch. Die Anmeldung kaum ausgefüllt hatte, ist schon ein Bild eben von mir und Sabina Stör gemacht worden und das jüngste Mitglied und keine Ahnung was ist getitelt worden und irgendein 1. Mai-Anlass oder so ist es gewesen. Und dort bin ich sehr lange nicht aktiv gewesen, wirklich, wirklich aktiv, sondern eher so auch noch ein bisschen dabei und immer so gelesen und an die Veranstaltungen gegangen, wo man halt hätte gehen können, auch immer der Jüngste gewesen und dann, habe ich gemerkt, es gibt an unserer Schule, an unserer SEC, gibt es einige Sachen, die man müsste ändern. Also irgendwie, wir haben Kaffee, Automat, weil wir haben ganz, ganz viele Forderungen gehabt und nicht gewusst, wo können wir jetzt die anbringen. Und dort hat es eigentlich angefangen. Ich habe Schülerrat gefordert, irgendein ist eingesetzt worden. Dann habe ich dort ein bisschen vernetzt und dann haben wir ein Jugendparlament gegründet. Und irgendeins bin ich dann so ein bisschen in die ganze Partei auch wieder reingerutscht.
Also für die, die nicht...
Genau, für die,
die
meine Farben noch nicht kennen, genau. in die SP reingerutscht und dort relativ gleich auf einer Liste gelandet für einen grossen Gemeinderat. Und, das ist das Parlament, genau. Und dann relativ gleich, also irgendwie, sobald ich auch konnte, bin ich dann auch irgendwie gewählt worden und habe dann dort durch einen Einblick bekommen, erstens eben ins Parlament und in die Finanzkommission. Und wichtig kostet am Anfang.
Ja, das ist wichtig, muss dort die Macht verteilt werden. Genau. Und du bist jetzt noch aktiv im Parlament von der Gemeinde?
Dort bin ich jetzt noch aktiv, und wenn ich muss sagen, dass, also ganz ehrlich, jetzt durch einen Abstimmungskampf habe ich auch schon 2 Sitzungen müssen aussetzen.
Gut, das passiert, das Problem das kennen passiert, wir entsprechend alle. Und Kulturengagement, das ist das, was auch noch eine Rolle gespielt hat.
Ja, also ich habe mich überall ein bisschen engagiert, wo ich auch konnte. Und Kultur hat in meinem Leben eigentlich immer eine grosse Rolle gespielt, aber das Hauptengagement jetzt in Interlaken war vor allem wirklich im konkret politischen.
Wie sich das Engagement von Dimitri denn entwickelt hat, jetzt zu einer der grössten, vielleicht die letzten Monate oder Jahre, Bewegungen, wo spontan ein Referendum entstanden ist, das hören wir uns gerade nachher im zweiten Block an. Vorher aber noch mal ein Stück Musik mit einem doch relativ deutlichen Titel vom Stormzy, «Shut Up».
Right. State your name, cuz.
Stormzy, innit?
And what are we doing today?
Rapping, innit?
Yeah?
Fucking rapping, innit?
Yeah? Fire in the pot. Let's go.
Man tries to see he's better than me. Tell my man, shut up. Mention my name in your tweets. Iruba, shut up.
Shut up.
Better than me? Shut up.
Shut up.
Best in the scene. Tell my man, yo, couple man call me a backup dancer. On stage of the Brits, I'm a backup dancer. If that makes me a backup dancer, the man in your vids, the man in your pics, man wanna chat about backup dancer. Big man like me with a beard, I'm a big man, how the fuck can I? Army comes everywhere I go. I can't run with my enemy show. Walk in the club with all of my chugs. Party's done, everybody go home. Apart from the girl, them you lot stay. Walk in the club with a girl, say hey. Tell a man like I'm K to the A. There's no champagne, we don't rave. Yeah, I'm the best, I'm so cocky. I got a mob like ASAP Rocky. I set trends, dumb man copy. They catch feelings, I catch bodies. They roll deep, I roll squaddy. Got about 25 goons in my posse. They drink Baileys, I drink Vossi. I get murky, they get worried. If you got a GAT, bring it out. Most of the real bad boys of the South. If you wanna do me, something I'm about. I'm not a gangster, I'm just about. But you see my man over there with a pouch? There one of you man try get loud. All of my man them move so foul. I might sing but I ain't sold out. Nowadays all of my shows sold out. Headline tour, yeah, blood sold out. When we roll in, they roll out. I'm so London, I'm so South. Food on the ends like there ain't no drought. Fips don't talk like he's got no mouth. I wanna make my mum so proud. Like yo mum, book a flight, go now. All of my ex girls talking me hard. Talk to my face and talk to my palm. Had 4 bills and I bought me a car. Little red whip that I bought for my march. I straight Mercs. we walk in the park. I take care when I water my plants. These MCs wanna talk about Lord of the Mics.
You ain't even Lord of your yard.
Dead MCs, blood, leave me alone. Me and your girl only speak on the phone. Kill a whole crew of MCs on my own. Kill a whole crew of MCs for the throne. I was out hungry, so I'm hungry. Man, try to eat, then leave me the bones. Now these niggas, they need me to grow. Hot chocolate and a panini to go. I'm a big man, fuck a postcode war. Man, I'm upset about the mobile awards. Yeah, I was guest at the mobile awards.
Why?
Cause I ain't won a mobile before. Duh, all of you MCs sound so bitter. Shut down Wireless, shut down Twitter. Shout out DP, shout out Flipper. Best my AJ blood, look, if you don't rate me, shame on you. If you don't rate me, shame on you. Can I order a deathbed for an MC? He wants beef, let me make that too. Anyone else wanna make that move? Anyone else wanna pay their dues? Imposters wanna take my tune. Stiff chocolate, yeah, my face so smooth. Check it, don't even talk too much for a talker. The man still go halves and a quarter. Saw me turn from a prince to a pauper. Two cigarettes and a bottle of water. Tell the bouncer I get the bottles in order. Man in the kitchen putting in orders. Stiff chocolate, skin clear like water. Smoothing this thing, start locking up doors. Yeah? So shut your fucking stupid mouths. Chatting bare fucking shit. Shut the fuck up, shut your fucking mouth. Aye, Rubai, shut up. One time, yeah? Chatting bare fucking shit. Shut up, man. Pussies, what?
Kanal K.
Du hörst Wermut fragt auf Kanal K. Wir sind zurück im zweiten Teil des Gesprächs mit dem Dimitri Rougi, Politaktivist und unterwegs im Moment zum. Du hörst Wermut fragt auf Kanal K. Der politische Talk heute mit dem Dimitri Rougi, politischer Aktivist. Du hörst Wermut fragt auf Kanal K. Der politische Talk heute mit dem Dimitri Rougi, politischer Aktivist und unterwegs gegen Versicherungsspion. Gelost haben wir gerade ein Stück, wo man könnte meinen, das könnte euer Kampagnen-Slogan sein, «Shut up» vom Stormzy, vielleicht auch Versicherungen gerichtet. Du hast das Stück selber mitgebracht. Wie haben wir das gelost?
Ganz einfach, weil ich das ein super Lied finde. Es ist wahnsinnig irgendwie gehypt worden, weil das ist rausgekommen. Und ich lasse es immer noch sehr gerne. Es tut mich immer wieder so ein bisschen beruhigen. Also ich finde, es ist zwar ein recht, ein starkes.
Kann man so sagen, Lied. Ja.
Kann man vielleicht sagen. Es hast du jetzt auch nicht gerade so zurückhaltend formuliert, aber ich finde es gleichwohl sehr beruhigend und lasse das immer wieder, wenn ich irgendwie am Morgen entweder arbeiten oder wenn ich vom Arbeiten zurückkomme oder sonst irgendwie gerade im Stress bin.
Arbeiten, das heisst im Moment vor allem Kampagnenarbeit, stelle ich mir vor.
Das heisst im Moment, ja, also das heisst im Moment Bücher wälzen, Zeug nachlesen, die ich noch nicht weiss, um irgendwie mehr über das Gesetz, das wir darüber werden abstimmen am 25. November, herauszufinden und Kampagnenarbeit, also das heisst, wie können wir irgendwie die Schweiz überzeugen, dass das Gesetz nicht gut ist.
Wenn wir zum das erklären, vielleicht ganz schnell vorne an. Ich war ja selber im Rat, gewesen, um das Gesetz verabschiedet haben. Ich kann mich genau erinnern, es waren lange Diskussionen. Gewesen. Lohnt sich ein Referendum da dagegen oder nicht? Die Parteileitung sehr zurückhaltend. Und dann plötzlich kommt das von außen, da, der Dimitri und andere. Wie kommst du dazu, ausgerechnet zu dem Gesetz? Warum hat sich das entwickelt? Hast du auf den Moment gewartet oder ist das reiner Zufall?
Nein, gewartet habe ich gar nicht. Also bitte nicht. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte mir jetzt ein Jahr Zeit nehmen, sozusagen wirklich zu studieren und einfach mal den Fokus wieder haben. Ich habe vorher schon ein paar so aktivistische Sachen gemacht und habe eigentlich vor, jetzt mal wirklich nichts so zu machen. Und dann plötzlich, also irgendwie am 16. März war das, Ende von der Frühlingssession ist das, glaube ich, wo ich auf Twitter eine Nachricht von der Sibylle Berg lese, wo steht Referendum schnell. Wer weiß, wie das geht? Und er habe ich gefunden, also ich weiß nicht, wie man das macht. Noch nie eins gemacht, also mitgeholfen sammeln, aber noch nie eins organisiert. Ich schreibe jetzt gleich mal darunter, dass ich sofort dabei wäre, wenn es jetzt das anreist. Und dann irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen, haben gefunden, doch das Gesetz ist jetzt wirklich abzulehnen, schon nur dadurch, dass das einfach in einem Affentempo, wenn man dem so kann sagen, durch das Parlament gerast ist oder gedrückt ist worden. Und dann haben wir angefangen umfragen. Also wir haben da mit ganz vielen Leuten geredet, mit den Parteien, also die SP ist ja stark nicht dafür gewesen, dass man das Referendum jetzt ergreift. Die Grünen waren auch zurückhaltend gewesen und eigentlich alle haben so ein bisschen Also entweder haben sie es gar nicht wirklich auf dem Radar gehabt, weil das schon so schnell durch ist gegangen, dass man das gar nicht wirklich hat wahrgenommen hat. Oder sie haben irgendwie gefunden, strategisch eine heikle Sache. Und nachher irgendeins haben wir ein Grüppli gebildet mit dem Philipp Stolkin, der Sibylle Berg und mir. Und noch am Daniel Graf mit dem WeCollect, der gesagt hat, wir wollen jetzt ein Referendum machen.
Wir müssen vielleicht ganz schnell auseinandernehmen von Anfang an. Also Sibylle Berg ist klar, berühmte Kulturschaffende in der Schweiz, Philipp Stolkin.
Philipp Stolkin ist ein Anwalt, also ein Rechtsanwalt von Beruf. Und er kennt das Gesetz zu Genüge. Und zwar, weil er schon 2016, also bis 2016, eigentlich ein Verfahren laufen hat gegen die Schweiz quasi.
Also er ist in Straßburg.
Genau, in Straßburg war und hat dort die Schweiz verklagt, dass sie Observationen hat durchgeführt hat, ohne gesetzliche Grundlage. Das heisst, er hat eigentlich gesagt, es reicht nicht, dass die Schweiz einfach neu schreibt im Gesetz, ja, man darf externe Spezialisten haben für die Missbrauchsbekämpfung, sondern es braucht dort rechtsstaatliche Grenzen und Hürden, um wirklich sicher zu gehen, dass dieser Eingriff in die Privatsphäre, der eine Observation mit sich trägt, dass der im Rahmen vom Rechtsstaat passiert. Und der Europäische Gerichtshof hat sofort gesagt, ja, die gesetzliche Grundlage reicht nicht. Liebe Schweiz, ihr müsst noch einmal über die Bücher, weil so verletzt der Artikel 8 von der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und die Schweiz, ein paar Wochen nachher, hat die Kommission vom Ständerat, ist es gewesen, der SGK, also Soziale Sicherheit und Gesundheit, hat sofort reagiert und eine parlamentarische Initiative ergriffen.
Und der Dani Graf ist der letzte im Bund.
Und der Daniel Graf, genau, der ist ein Campaigner von Beruf seit Tausenden von Jahren, seit 25 Jahren.
Alle, er ist politisch aktiv.
Kennen alle. Ja. Ihn kennen alle. Er ist ein Urgestein, kann man sagen, vom Online-Aktivismus und vom Online-Campaigning. Also, wenn man irgendein etwas mit einer Online-Kampagne machen will, muss man beim Daniel Graf vorbei.
Oh, Schleichwerbung, Achtung.
ui. Nicht bezahlt, wenn ich das da noch darf, in Klammern anmerken. Nein, aber er ist so ein bisschen, genau, er ist so ein bisschen der, wo man muss fragen, weil er einfach alle und alles irgendwie kennt, was da in der Schweiz mal passiert ist. Und er ist Gründer von WeCollect, einer Online-Unterschriften-Sammelplattform, wo wir dann auch genutzt haben für das Sammeln von diesem Referendum.
Okay, und ihr habt euch alle im Internet gefunden, das muss ich wirklich so vorstellen, über Twitter, Facebook, rund um die Debatte von dem, was das Parlament gemacht hat.
Genau, das ist eigentlich alles über das Internet passiert, respektive, und dort müssen wir ein bisschen präzisieren, der Philipp Stolkin ist weniger im Internet aktiv, also seit wir das Referendum haben, hat er auch Twitter gemacht, ich unterstütze ihn dabei, dass er auch weiss, wie das Ganze läuft, aber im Grunde genommen, Sibylle Berg, der Dani Graf und ich, wir haben uns immer im Internet getroffen, haben auch dort darüber kommuniziert und machen das immer noch. Also unser Kampagnenteam trifft sich einmal pro Woche oder auch einmal alle zwei Wochen und sonst treffen wir uns eigentlich nur im Internet.
Okay, um sich das vorstellen, jetzt treffen sich die vier Leute rum, vielleicht dann mit der Zeit noch ein paar und dann, wie kommt man zu dem Entscheid, das zu machen? Das ist ja doch ein rechter Aufwand, so ein Referendum zu lancieren.
Ja, wir haben es eigentlich nicht selber getroffen, den Entscheid, sondern wir haben ein Lattreffen. Und zwar haben wir gesagt, wenn wir 5'000 Leute finden, die sagen, ja, wir wollen das Referendum ergreifen, dann machen wir es. Und dann bieten wir sozusagen die ganze administrative Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit übernehmen und allen Leuten, allen Aktivistinnen und Aktivisten die Mittel, also das heisst Unterschriftenbögen und so weiter, in die Hand geben oder online zur Verfügung stellen, dass sie auch wirklich die 50'000 Unterschriften können sammeln können.
Also die Leute haben sich quasi gemeldet und gesagt, jawohl, ich sammle so und so viele Unterschriften, wenn das losgeht.
Genau, sie müssen ein Versprechen abgeben. Also ich habe zum Beispiel auch gesagt, irgendwie, ich sammle 40 Unterschriften. Und irgendeins, also innerhalb von wenigen Stunden, haben wir die 5'000 Leute schon gehabt. Und am Schluss sind wir 11'000 und ein bisschen etwas, jetzt weiss ich gerade die Zahlen nicht mehr auswendig, obwohl das ist 100 Mal gesagt, Leute gewesen und haben unser Ziel eigentlich massiv übertrumpft.
Und die Unterschriften sind dann wirklich auch so grosso modo reingekommen, die Leute versprochen haben?
Ja, die sind tatsächlich reingekommen. Ich würde sogar sagen, es sind viel mehr reingekommen. Also wir haben insgesamt über 75'000 Unterschriften gesammelt. Einen Teil davon haben wir nicht mehr können einreichen, weil er gerade ein bisschen später ist gekommen, später als dann, wo wir gesagt haben, gut, jetzt hören wir auf, beglaubigen, weil wir haben genug Unterschriften, aber 75'000 Unterschriften für ein Referendum, das ja bekanntlich 50'000 Unterschriften braucht, das ist doch, würde ich sagen, ein Erfolg. Und das noch in 62 Tagen von 100. Jedes Mal, wenn ich noch zurückdenke, bin ich irgendwie wieder baff. Also, wahnsinniger Aktivismus und ein Mut von diesen 11'000 Leuten, die sie da haben aufgebracht, für ein Referendum zu sammeln.
Das ist wirklich explodiert innerhalb von wenigen Tagen. Das hat auch jeder und jede mitbekommen, mit entsprechenden Überraschungen begleitet. Da ist man schon ein bisschen stolz darauf, dass wir die grossen Organisationen und Parteien ein bisschen ärgern können, die so zurückhaltend waren, oder nicht?
Ja, stolz. Also es ist sicher immer wieder lustig und so ein bisschen, ja, okay, der hätte jetzt eigentlich da ein Thema können nutzen für euer Politmarketing und hat es nicht gemacht. Da ist man schon ein bisschen stolz darauf, dass man sozusagen in eins hätte auswischen können. Aber auf der anderen Seite, wir wären nach wie vor, haben wir eigentlich das Gefühl, dass das die Aufgabe ist von Parteien und von Organisationen, dort sich einzumischen und genau diese Aufgabe zu übernehmen, ein Referendum zu ergreifen.
Und jetzt im Moment ist das ein Fulltime-Job von Dimitri Rougi und den anderen. Ich muss vorstellen, die Kampagnen oder was ist das für ein Aufwand?
Das ist ein enormer Aufwand. Also ich bin jetzt vor allem zuständig mit dem Philipp Stolkin zusammen für die ganze Inhaltsarbeit und Aufbereitung irgendwie für die mediale, Rezeption. Wie tun wir was heisst das überhaupt, das Gesetz, und wie reden wir darüber? Und das ist, also für mich ist das ein Fulltime-Job, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Und wir sind mittlerweile, das Team ist gewachsen von 3-4 Leuten auf 7 bis 10.
Und das ist alles spendenfinanziert?
Das ist alles spendenfinanziert. Wir haben auch keine grossen Spender. Also das heisst, wir haben nicht jemanden, der irgendwie 100'000 Franken reinbuttert, sondern es sind alles Kleinspender, spenden bis zu maximal, würde ich sagen, 5'000 Franken. Also es sind wahnsinnig viele Leute, die dort nicht nur ein Versprechen haben gegeben, zum Unterschriften sammeln, sondern auch noch haben gesagt haben, und ich unterstütze nicht nur die Sammlung, sondern jetzt auch noch den Abstimmungskampf und auch finanziell.
Es ist ja rund um das Referendum sehr viel dann auch wieder diskutiert worden über die Entwicklung von Demokratie mit dem Internet und wie das alles verändert. Wie schätzt du das selber ein? Ist das so ein bahnbrechendes, anders funktionieren? Ist das ein Zukunftsmodell? Werden Parteien, wie man hat können lesen, obsoleter in so einem Referendumskampf? Oder ist es ein Thema, das speziell einfach gegriffen hat, Internet hin oder her?
Ich glaube, es funktioniert ein bisschen komplementär, also es nebeneinander sozusagen. Also es muss nicht sein, dass jetzt eine Partei, also die sind nicht die Vergangenheit, sondern die sind genau gleich auch noch Zukunft, weil sie sind einfach ein Zusammenschluss über eine längere Zeit von Leuten, die wirklich gemeinsame irgendwie Ideale und Vorstellungen von einer richtigen Welt und einer richtigen Schweiz und Politik haben. Und das, was wir jetzt haben gemacht, ist ein Ad-Hoc-Komitee. Also eine Ad-Hoc-Organisation, die sich schnell gebildet hat aus dem Nichts und dann auch irgendwann wieder sich wieder auflösen nach dem Referendum. Und von dem her, es ist nicht so, dass wir alles über den Haufen gerührt, sondern wir haben einfach gezeigt, das ist im Fall möglich.
Dass und das Internet,
es ist im Fall möglich, dass wir es selber machen. Also, dass wir einfach Themen, wie zum Beispiel jetzt auch der anstehende Kuhhandel, also Steuer-AHV-Mix und so, dass man das einfach selber in die Hand nimmt und sagt, ich bin da nicht einverstanden, dass man das mixt, die zwei Themen, oder ich bin nicht einverstanden mit dem Steuerpart zum Beispiel, und einfach sagt, gut, wer hilft mit? Wir machen es doch zusammen und sich im Internet trifft und etwas organisiert. Und für das, wenn man die Entwicklung beobachtet, übernehmen, glaube ich, die Parteien eine andere Funktion und müssen sich vielleicht auch fragen, ob so Deals im Hinterzimmer wie es sie jetzt auch hat gegeben und wie sie dann auch wieder werden passieren. Wahrscheinlich, ob die wirklich intelligent oder ob das wirklich das ist, was passieren sollte. Weil schlussendlich heisst es auch, ja, liebe Politiker, wir schauen zu und wir schweigen nicht, wenn wir nicht zufrieden sind, sondern wir machen etwas.
Dass der Dimitri Rouschi das politische Arschaffen in Bern kontrolliert und bereit ist, auch ein Referendum zu ergreifen, wenn es viel Aufwand bedeutet, das hat er in den ersten zwei Teilen von «Wermut fragt» jetzt schon dargelegt. Wir hören noch mal ein Stück Musik, bevor wir dann schon noch genau wissen wollen, warum sollen wir jetzt genau Ende November Nein stimmen zu dem Gesetz.
Mama, I have bad news. I was stuck in the elevator with this hot chick. Sit down, Mama, sit down. 'Cause your son fell in love with the G.
Oh, I'm in love with the G. I fell in love with the G.
Her skin is white and my skin is brown. She was going up, up, I was going down.
Oh, I'm in love with the G. I fell in love.
No electricity between us, there was electricity. Was it meant to be? Could she be the one? Her name is not Janie, but she's got a gun. Do I speak Hebrew a bit hard for me? Yeah, Shavoda means she got a job for me. Does she speak Arabic? She said a word or two. Wakif ya batokhak means freeze or I shoot. She felt suffocated. I felt that the elevator's bigger than my house. She felt sweaty, so she got ready and she changed her blouse. Ows, ouch! I had to make a move soon. Looks better on you. The green don't suit you. She was cool. She made a move too. She said without the sniper lens, you look cute too.
Oh, I'm in love with you. I feel in love with you.
Her skin is white and my skin is brown. She was going up, up, I was going down.
Oh, I'm in love with you. I feel in love.
We faced some nightmares. She shared her dreams and I shared. She wanna be a pilot, search the sky. My dream is not to be searched. Every time I fly, be ambitious, she said. If you want, it's not a legend. Herzl said it while standing on the balcony. For shizzle, I said, I'ma use that saying. Soon as they allow me to build their balcony, build a house, invite you to my room. Play in Tom, Remish Zahava Ben, Kultum. And boom, I will take you to heaven. All she heard was boom and heaven. I said 69, she heard 67. All I wanna make is sweet love. But if you wanna make tough love too, for a change, can I be the one to handcuff you?
Oh, I'm in love with you. I feel in love with you.
Her skin is white and my skin is brown. She was going up, up, I was going down.
Oh, I'm in love with you. I feel in love.
لما انا احكي وهي تحكي ايوة بتحب العربية قالت لي بلحظة مطاعم البلد سمت لي مسكت مشاعري علاقة معك بدي ابني حكت لي وانا بدي اياك تبني مسكت شعري فهمت انا وياك بنلتقي لما شغل عربي يبدأوا الاحتلال ينتي
I'm in love 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 with you. I fell in love with you.
Her skin is white and my skin is brown. She was going up, up, I was going down.
Oh, I'm in love with you. I fell in love with you.
Her skin is white and my skin is brown. She was going up, up, I was going down.
Oh, I'm in love with you. I fell in love.
Du hörst «Wermut fragt» auf Kanal K. Mein heutiger Gast ist der Dimitri Rouschi, Mitinitiant vom «Du hörst «Wermut fragt» auf Kanal K. Mein heutiger Gast ist der Dimitri Rouschi, Mitinitiant vom Referendum gegen Versicherungsspion. Wir haben jetzt gerade nochmal ein Stück gehört, das er mitgebracht hat. Sehr schöner Titel. «Mom, I fell in love with a Jew» von «Damn». Wie haben wir das Stück gehört?
Weil ich finde es immer super, wenn Leute, gerade so ich meine, sie sind die erste palästinensische Rap-Crew, darum finde ich auch, ich will das auch noch so ein bisschen in der Schweiz verbreiten, wenn Leute aus ihrer eigenen irgendwie Situation, sei das jetzt eine wunderschöne oder eine ganz tragische, erzählen. Und dem kommt, also die Gruppe, die kommen aus Lod, das ist so ein kleines Örtchen, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ein kleines Örtchen neben dem Flughafen, wo man halt ankommt, wenn man auf Israel kommt. Also es sind Palästinenser, die in Israel wohnen, also israelische Palästinenser. Mhm. Und in diesem Ort, das ist der grosse Umschlagplatz von Israel und von dieser Region. Und es ist einfach so ein, wie sagt man, es ist so ein krasses Beispiel eigentlich von wie das Israelis oder palästinensische Israelis in Israel leben. Und zwar dort hat es irgendwie seit 10, 14 Jahren eine Mauer, die einfach die ganze Stadt trennt. Und ich finde es wahnsinnig interessant, wie das Künstler, gerade Rapper, insbesondere Rapper, darum auch zwei Rap-Stücke heute, es schaffen, so Geschichten und Situationen in einen Songtext in zu verpacken. Und gerade einen, der so unglaublich poetisch ist. Und das ist so ein kleiner, ja, es ist so ein kleiner Mix von Pop und Rap, aber ich finde ihn sehr zugänglich. Und er macht auch das ganze Leben von palästinensischen Israelis sehr zugänglich. Und durch das, dass ich Judaistik studiere, habe ich immer ganz eine andere Sicht, also die israelische Geschichte und so angeschaut und jetzt plötzlich noch das aus einem Song raus und das hat es mir viel zugänglicher gemacht. Und ich finde es sehr, sehr spannend, so Konflikte und Situationen musikalisch übermittelt zu bekommen. Drum der Song.
Ein wunderschönes Beispiel, wie dass man Kunst und Politik und Kultur mischt und das Verständnis auch so kann fördern. Ein bisschen weniger Verständnis hast du für die Vorlage, die das Parlament und der Bundesrat verabschiedet haben, die Revision.
Gar keine.
Gar keine, okay, gar keine.
Gar kein Verständnis, wenn ich ehrlich bin.
Ja, wunderbar, sind wir mitten im Thema. Sag ich doch, Dimitri, warum soll man Sozialhilfemissbrauch nicht bekämpfen?
Erstens, bevor dass wir dann über diese Frage reden, betrifft eben die Sozialhilfe nicht.
Okay, jetzt sind wir schon voll im Thema.
Jetzt haben wir schon den ersten Fehler gemacht, den habe ich übrigens auch schon gemacht. Gesagt Sozialhilfe statt Sozialversicherungen, weil man immer von Sozialdetektiven redet. Mhm. Dabei geht es hier bei diesem Gesetz eben nicht nur um die anderen, um die irgendwie eine Behinderung haben oder irgendwie einen Unfall haben, sondern es geht um alle von uns, weil wir sind alle krankenversichert. Also das Gesetz, das ist eine Änderung in einem Gesetz, das man wahrscheinlich noch nie hat durchgelesen hat, weil es ein unglaublich technisches Gesetz ist, das ATSG. Das ist der allgemeine Teil des Sozialversicherungsgesetzes. Und das Gesetz, wenn man dort etwas hineinschreibt, dann gilt es für alle Leute in der Schweiz. Weil es gilt für die AHV, für die Krankenkasse, für die IV, für die EL, für die Arbeitslosenkasse und so weiter. Also es ist ein mega wichtiges Gesetz und jetzt hat man dort einen Paragraph hinzugefügt, Überwachungsparagraph hinzugefügt, wo soll ermöglichen, dass die Versicherungen, also auch die Krankenkassen, einfach die Versicherten bespitzeln.
Okay, jetzt hätten wir geklärt, es geht potenziell zumindest um alle Bürgerinnen und Bürger, respektive sogar alle, die in diesem Land leben und versichert sind, nicht nur, respektive eigentlich in dem Gesetz gar nicht, hast du richtig gesagt, um Sozialhilfe. Jetzt kann man trotzdem noch sagen, auch Sozialversicherungsbetrug ist doch ein Problem. Warum sollen wir dem nicht können, auch mit Observationen auf die Schliche kommen?
Natürlich ist das ein Problem. Also es geht sehr viel Geld dort irgendwie verloren, respektive wird zu viel ausgezahlt und muss dann zurückgefordert werden, wenn man es dann herausfindet. Aber unser Referendum richtet sich ja nicht gegen Missbrauchsbekämpfung.
Sondern gegen was richtet sich es dann
präzise? Ja, das ist nur schnell zu sagen, das ist ein Vorwurf, den ich mir immer wieder anhören muss, wo ich finde, das ist also nicht gerechtfertigt. Das ist jetzt, die wollen das einfach jetzt durchdrücken, darum die sie das immer wieder wiederholen, wir sind gegen Missbrauch. Das stimmt gar nicht. Wir richten uns nur dagegen, dass die Versicherungen willkürlich können observieren. Das heisst, uns ohne jeglichen Verdacht, sondern nur konkrete Anhaltspunkte, so heisst das im Gesetz, Versicherungsdetektive können nachschicken und einen konkreten Anhaltspunkt. Das ist, wenn irgendwie der Nachbar sagt, ja, geh doch mal bei dem schauen, der hat gestern im Garten etwas gemacht, obwohl er eine tiefe Depression hat.
Wie muss ich das denn jetzt vorstellen, nach dem aktuellen Gesetz und eurer Interpretation, also nicht einfach eurer, sondern der, die ihr auch juristisch könnt untermalen, was dürfen denn so Detektive, wer ordnet das an und was könnt ihr denn genau anschauen?
Das ist genau der Kern eigentlich von diesem Gesetz. Und zwar erstens, das ist die Versicherung selber, die es anordnet. Das heisst, irgendwie eine Person mit Direktionsfunktion in irgendeinem Bereich von der Krankenkasse zum Beispiel oder von der IV oder von der EL, die das einfach anordnen kann. Und dann geht das Gesetz noch viel weiter als die bisherige Praxis, wo man hatte vor dem Urteil von Straßburg. Nämlich ermöglicht es, dass die Detektive nicht nur uns am öffentlichen Ort, das heisst, wenn wir uns irgendwie im Dorf bewegen oder wenn wir irgendwo auf dem Spielplatz sind, sondern neu auch noch an privaten Orten dürfen observieren, wo von öffentlichem Grund einsehbar sind, frei einsehbar. So heisst es im Gesetz, schwarz auf weiß. Und das bedeutet eigentlich, wir sind nicht mal mehr im Wohn- und im Schlafzimmer sicher, von diesen Detektiven.
Da gibt es ja grossen Streit über die Interpretation. Eines der Probleme, die mich dünkt von dem Gesetz, das du vorhin schon angesprochen hast, durch das, dass es so schnell durchs Parlament gepusht worden ist. Es ist eigentlich schon unglaublich, dass man sich jetzt öffentlich darüber schreiten muss, was das Parlament genau für Observationen gemeint hat oder nicht, oder der Bundesrat mit dem Gesetz.
Ja, vor allem das Lustige ist ja, wir haben auf der einen Seite die ganzen Rechtsprofessoren und wir, die sagen, das Gesetz geht erstens zu weit, es ist rechtsstaatlich, verhebt es nicht und es ermöglicht Observationen bis in Privatsphäre rein. Und was ich vorher noch nicht gesagt habe, die technischen Mittel, das heisst irgendwie die Nutzung von Drohnen, Richtmikrofon, Wärmebildkameras und so weiter, das ist alles nicht eingeschränkt. Das ist die eine Seite, die sagt, Moment, das Gesetz ist schwammig, viel zu schnell durchgegangen und total unklar, was es für Konsequenzen hat für alle von uns. Und auf der anderen Seite haben wir den Bundesrat und das Parlament, die es durchgedrückt haben in einem Affentempo, die sagen, nein, das stimmt nicht. Ohne weitere Argumentation oder Grundlagen zu liefern, ob schon, und nicht einmal auf unsere einzugehen, ob schon, dass wir juristische Gutachten eingeholt haben, unsere Stunden, Tage haben Zeit genommen, wirklich das Gesetz auseinanderzunehmen, bis zum letzten Wort. Und haben nachgeschaut, wie das Gesetz jetzt tatsächlich zustande ist gekommen. Ein Beispiel, vielleicht eine Anekdote, die du wahrscheinlich besser kannst erzählen als ich, aber ich mache es jetzt gleich. Es gibt eigentlich den gleichen Artikel in der Strafprozessordnung auch schon so mehr oder weniger. Mhm. Dort dann natürlich haben wir einen ganzen rechtsstaatlichen Rahmen, das heisst, wo alles koordiniert ist, wo irgendwie die Regeln sind gesetzt und Hürden, also dass ein Richter irgendeines muss beschließen und so weiter.
Dass man so eine Überwachung darf
machen. Dass man eine Überwachung darf machen. Und der Unterschied mit unserem Gesetz ist jetzt, bei unserem Gesetz steht auch noch, dass man an frei einsehbare, also auf öffentlichem Grund frei einsehbare Orte darf fotografieren und filmen. Und das steht in der Strafprozessordnung so nicht. Sonst ist er ganz quasi überkopiert worden, copy-paste, so wie man das halt macht. Und dann tut man den Satz dazu, als Parlament, also stellen wir jetzt vor, ich bin jetzt irgendwie ein Parlamentsmitglied, und tut den Satz dazu. Und dann, wenn wir sie jetzt darauf ansprechen, die Politiker, die das Gesetz verteidigen, dann sagen sie, Nein, das ist gar keine Ausweitung. Das heisst das gar nicht. Und dann stellt sich einfach die Frage, was heisst das? Also wieso hat er den Satz dazu da, wenn er jetzt neu behauptet, das sei genau gleich, nur im öffentlichen Raum Observationen möglich. Also es geht einfach insgesamt irgendwie nicht auf. Sie tun da irgendetwas zusammendichten und haben eigentlich gar keine wirkliche juristische Grundlage für das, was sie jetzt behaupten.
Aber dann, dass das Gesetz technisch hochproblematisch ist, dass es zweitens zeigt auch, welche Macht die Versicherungslobby im Parlament hat. Das ist, glaube ich, zwar weniger überraschend, aber nochmal beweisen, dünkt mich, und ich weiß nicht, ob das für euch auch eine Rolle spielt, schon auch, es weist hin auf eine Entwicklung im Politischen, wo mir zumindest gewisse Sorgen macht, so eine allgemeine Missbrauchs- und Verdachtskultur, die sich etabliert bei staatlichen Leistungen in der Öffentlichkeit.
Ja, ich glaube, ganz grundsätzlich müssen wir zuerst einmal sehen. Die Leistungen, die jemand bezieht, die bezieht die Person nicht einfach. Also da muss man sich nicht online einfach anmelden und dann bekommt man dann irgendwie auf das, also das Kontoangaben noch eingehen und dann bekommt man das dann jeden Monat.
Zum Beispiel Krankenversicherung oder IV-Leistungen.
Genau, das funktioniert. Also das wissen wir ja alle, wenn wir irgendetwas wollen vom Staat oder von der Versicherung, dann müssen wir immer zuerst einen Prozess durchgehen. Das heisst, man muss irgendwie die ganzen Formulare und dann die ganzen Quittungen und keine Ahnung was durchlaufen, bis man dann mal wirklich tatsächlich ein bisschen etwas auf dem Konto hat. Also da ist schon ein ganzer Prozess vorher passiert, bis man etwas auf dem Konto hat. Und man hat ja auch Anspruch drauf. Also man tut ja die ganze Zeit, jedes Jahr, also bei der AHV zum Beispiel, tut man jeden Monat einzahlen und so weiter, für dass man dann irgendwie so Anspruch hat, wieder Leistungen zu beziehen. Und jetzt sagt man plötzlich, dass man es möglich macht, dass man flächendeckend observiert, wird da so eine Stimmung gemacht, die eigentlich sagt, Leistungen zu beziehen ist nicht gut. Und wenn man Leistungen bezieht, dann tut man vielleicht potenziell möglicherweise einfach betrügen.
Oder? Und schon mal präventiv.